Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern können und wir haben es schon mehrfach gehört. Es wurde schon mehrfach angekündigt und auch Dorothee hat es in der Moderation nochmal wiederholt. In den kommenden Wochen werden wir uns in unseren Gottesdiensten mit den Seligpreisungen Jesu beschäftigen. Am vergangenen Sonntag gab es bereits eine kurze Einführung dazu und in der Lesung haben wir sie eben nochmal im Zusammenhang gehört. Es geht dabei um Glück. Was für ein Glück, so habe ich das überschrieben, denn das altertümliche Wort selig heißt eigentlich glückselig oder zutiefst glücklich. Jesus redet in den Seligpreisungen also darüber, welche Menschen als wahrhaft glücklich gelten können. Und damit ist das Thema ganz aktuell bei uns. Denn glücklich werden oder glücklich sein oder glücklich bleiben wollen wir doch wohl alle. Die Sehnsucht nach Glück gibt es auf der ganzen Welt, auch wenn die Menschen darunter etwas ganz Unterschiedliches verstehen. Aber Glück wollen wir doch alle. Wir haben uns vor Augen geführt, dass die Seligpreisungen nicht im luftleeren Raum hängen. Nein, sie stehen vielmehr am Anfang der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist das Regierungsprogramm Jesu. Matthäus überliefert sie uns, Kapitel 5 bis 7. Und ihre Aussagen, das haben wir gesehen, sind harter Tobak. Absolute Zumutungen. Es geht dabei um sexuelle Lust, um verächtliches Denken, um Spenden und Beten, um die Macht unserer Sprache und die Bestimmung unseres Lebens. Die Bergpredigt ist radikal. Und sie beginnt eben mit den Seligpreisungen. Sie sind das Tor, die Tür zu dieser Bergpredigt. Und sie sind auch schon harter Tobak und für unser Empfinden an vielen Stellen eine Zumutung. Wenn wir mal unsere fromme Prägung beiseite lassen und das mal uns auf der Zunge zergehen lassen, was Jesus hier sagt. Heute wollen wir also die erste Seligpreisung miteinander bedenken. Selig sind oder glücklich nennen kann man die Menschen, die arm sind im Geist. Denn ihnen gehört der Himmel. Glücklich nennen kann man die Menschen, die arm sind im Geist. Denn ihnen gehört der Himmel. Salopp kann man übersetzen den ersten Teil. Was für ein Glück, wenn du arm bist. Lasst euch diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Da stockt der Atem, das geht gar nicht. Und es ist eine Zumutung. Was hat denn bitteschön Glück mit Armut zu tun? Ist es nicht zynisch, arme Menschen als glücklich zu bezeichnen? Armut ist doch kein Ideal, Armut ist doch eine Katastrophe. Und ihnen gehört der Himmel. Kommen etwa arme Menschen automatisch in den Himmel quasi als Ausgleich, weil es ihnen hier auf Erden so schlecht erging? Was soll das? Und dann die Formulierung arm im Geist. Was soll das bedeuten? Geht es hier gar nicht um materielle Armut, sondern um Menschen mit einer geistigen Begrenzung? Ja, einige Ausleger meinten, es könnte sogar sich um Menschen mit geistiger Behinderung handeln. Was soll das? Armut, Glück im Geist. Rätsel über Rätsel und Fragen über Fragen. Und wir werden ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und dabei entdecken, wie aktuell und wie hilfreich auch diese geheimnisvollen Worte für uns sein können. Ich möchte das anhand von zwei Aspekten entfalten. Erstens Armut als Not und zweitens Armut als Chance. Erstens Armut als Not. Selbstverständlich ist Armut eine große Not, vielleicht sogar die größte Katastrophe unserer Welt. Es gelingt uns nicht, die ausreichenden Güter gerecht zu verteilen, obwohl es wahrscheinlich möglich wäre. Und ein Grund ist dafür wohl der gierige Kapitalismus. Wohlstand und Reichtum auf der einen Seite bedeutet Armut auf der anderen Seite. Schon Karl Marx hat das gesehen. Aber weit vor ihm wird diese Not beschrieben in der Bibel. Gerade für die alttestamentlichen Propheten ist das ein ganz zentrales Thema. Kapitalismus, Ausbeutung der Armen durch die Reichen. Das ist kein Ideal, das ist eine Katastrophe. Matthäus gebraucht für die Armen hier das Wort Ptochoi. Das will ich kurz erklären. Ich möchte erläutern, wer dabei im Blick ist bei diesen Ptochoi, bei diesen Armen. Im Israel zur Zeit Jesu gab es eine klare Aufteilung der Gesellschaft, wenn es um den sozialen Status und um die Besitzverhältnisse ging. 5% gehörten zur Oberschicht. Wir würden sagen, diese Leute waren steinreich. Zur Mittelschicht gehörten auch nur 5%. Hier handelt es sich um die Wohlhabenden im Land. Sie waren zwar nicht steinreich, aber sie hatten wesentlich mehr Kapital, als es zum Leben nötig war. Und 80% machten die sogenannte Unterschicht aus. 80%. Das waren die sogenannten kleinen Leute. Die kamen irgendwie klar, sie hatten einen spärlichen Wohnraum und sie hatten ein geringes Einkommen. Große Sprünge konnte diese Unterschicht, diese 80% nicht machen. Aber sie hatten irgendwie genug zum Leben. Jesus als Handwerker und seine Freunde, die Apostel, die ja weitgehend Fischer waren, die gehörten eben zu diesen 80% der Unterschicht. Die Ptochoi, von denen Matthäus redet, das sind die 10%, die unter der Unterschicht leben. Diese Leute waren komplett verarmt. Sie hatten weder Grund und Boden, noch konnten sie arbeiten. Meist waren sie in keine Großfamilie eingebettet, also fehlte auch das soziale Netz, um sie aufzufangen. Sie waren rechtlos und deklassiert. Viele waren krank und ohne jede Perspektive für die Zukunft. Ptochoi, die unter der Unterschicht, von diesen Menschen redet Jesus. Ich hoffe und vermute, dass das nicht unsere Situation ist, dass wir nicht zu diesem Ptochoi gehören. Es gibt aber auch andere Formen von Armut, von tiefer Armut. Und vielleicht bist du ja an diesen Stellen betroffen. Es gibt zum Beispiel Armut an Hoffnung. Viele Menschen haben keine positive Erwartungen an die Zukunft. Viele Menschen werden von Ängsten und Sorgen geplagt. Wie geht es im Job weiter angesichts Corona? Wer ist im Alter für mich da? Wie soll ich meine Krankheit bloß überstehen? Und dann gibt es Armut an Sinn. Unzählige Menschen befinden sich in einer Sinnkrise. Wozu lebe ich überhaupt? Welchen Sinn hat mein Leben? Arbeiten, schlafen, essen, immer wieder dasselbe, vielleicht manchmal ein schöner Urlaub. Aber soll es das gewesen sein? Gerade Menschen in meiner Generation mit 40, 45, die fragen sich das. Welchen Sinn hat mein Leben? Die größte Not, die größte Armut ist gewiss aber die Armut an Liebe. Denn Liebe brauchen wir alle. Ansehen, Anerkennung. Menschen, die ohne Bedingungen zu uns stehen, die uns annehmen, so wie wir sind, die uns lieb haben. Was ist dein Leben ohne Freunde? Ohne liebevollen Kontakt zu Kindern, zu Eltern, zum Partner. So viele Menschen sind arm an Beziehungen und Liebe und darum unglaublich einsam. Vielleicht findest du dich in diesen Facetten von Armut wieder. Vielleicht hast du genügend Geld. Vielleicht kannst du auch manchmal in den Urlaub fahren. Aber bist an manchen Stellen innerlich doch sehr arm. Eben ein Ptochos. Und es ist klar, liebe Freunde, Armut wird in der Bibel nie idealisiert und runtergespielt. Armut ist auch in der Bibel eine Katastrophe. Und gleich zu Beginn, das zeigt etwas über unseren Gott, gleich zu Beginn versichert Jesus den Armen dieser Welt Gottes besondere Aufmerksamkeit. Gott hat nicht zuerst die Frommen im Blick, die Engagierten, die Reichen, sondern sie sind die Ersten, die er in den Blick nimmt. Und das gibt den Armen eine besondere Würde. Denn normalerweise machen Arme ja die gegenteilige Erfahrung. Sie werden nicht wahrgenommen, sie werden links liegen gelassen, sie werden verachtet, sie werden ignoriert. Und das bedeutet, dass sie sich auch selbst verachten. Sie können kein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln, sondern arme Menschen sind oft innerlich verkümmert und verzweifelt. Sie will ja keiner. Und dass die Bergpredigt so beginnt, macht deutlich, die Not der Armen wird von Gott gesehen und ernst genommen. Und die Veränderung ihrer Situation ist ihm ein zentrales Anliegen und sollte darum auch ein zentrales Anliegen der Kirche sein, sich der Armen anzunehmen. Aber bitte, arm im ganzheitlichen Sinn. Sie hat Gott im Blick. Für sie schlägt sein Herz. Es geht aber noch um etwas anderes. Glücklich zu nennen sind die, die arm sind im Geist. Was soll das heißen in der Bibelwissenschaft? Ich habe mich da mal gründlich mit beschäftigt, wird diese Frage heiß diskutiert. Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, einfach weil diese Formulierung arm im Geist nirgendwo vorkommt. Weder in der Antike noch im Frühjudentum und auch nicht im Neuen Testament, ist also irgendwie rätselhaft. Was könnte Jesus damit meinen? Ich möchte das so überschreiben, Armut als Chance. Und da drei Aspekte nochmal kurz betonen. Wo Armut als Chance begriffen werden kann. Erstens, freiwillige Armut. Hier habe ich Menschen im Blick, die Armut als Chance entdecken, die sich auf eine bestimmte Art von Armut freiwillig einlassen. Und die machen dann die Erfahrung, diese freiwillige Art von Armut macht glücklich und zufrieden. Was meine ich damit? Nun, viele Menschen in unserer Gesellschaft konzentrieren sich auf Reichtum und Besitz, um darum ihr Lebensglück zu finden und die Leere ihres Herzens zu stopfen. Aber irgendwie klappt das nicht. Ja, man packt so viel in das Leben hinein. Konsum, Events, Karriere, Erfolg, Selbstverwirklichung. Aber glücklich macht das nicht. Und darum sehnen sich viele danach. Es muss doch noch was anderes geben. Etwas anderes, eine Art von Freiheit, dass ich mich nicht ständig definieren muss über das, was ich habe und kann und leiste und besitze. Wo ist dieses andere? Und genau darum sind auch Auszeiten im Kloster bei immer mehr Menschen beliebt. Denn da geht es eigentlich um Armut. Statt Luxus geht es dort schlicht zu. Statt permanent satt sein wird Fasten angeboten. Und statt Hektik und vieler Termine herrschen Stille, Schweigen, Entschleunigung. Das ist unglaublich wohltuend. Das haben auch Menschen übrigens beschrieben im Kontext der Corona-Krise. Armut an Terminen. Wie schön kann das sein? Nun kann es nicht darum gehen, dass wir ständig im Kloster sind, ja, aber es geht um dieses Prinzip, dass wir entdecken, weniger ist mehr. Bewusster Verzicht, selbstgewählte Armut hier und da bringen Ruhe und Frieden in unser Herz und gerade nicht Konsum und Fülle, sondern sich zurücknehmen, verzichten, weniger. Das war der erste Punkt, freiwillige Armut. Zweitens, reich beschenkt. Der zweite Aspekt unter der Überschrift Armut als Chance ist eine Entdeckung, nämlich dass wir entdecken, und verstehen, dass wir so gut wie nichts in Händen halten, sondern die wirklich wichtigen Dinge unseres Lebens können von uns nicht erarbeitet werden, nicht geleistet werden, sondern sind ein Geschenk. Ich habe mich gefragt, was ist denn wirklich wichtig für unser Leben? Es ist doch nicht die Kreuzfahrt oder das tolle Auto. Nein, die wirklich wichtigen Dinge des Lebens sind nur geschenkt. Dass wir überhaupt leben und geboren werden. Vollkommen ohne unser Zutun. Dass das Herz schlägt und die Lunge atmet, Sekunde für Sekunde. Reines Geschenk. Dass wir hier in diesem Land leben. Dass wir Liebe kennen, hoffentlich. Andere zu lieben und geliebt zu werden. Dass wir Hoffnung kennen und Vertrauen. Dass wir Freundschaften leben können, Partnerschaften. Dass wir Begabungen entfalten können, Potenzial, das wir haben. All das ist doch geschenkt und nicht verdient. Und die berufliche Leistung, klar, das hat natürlich auch was mit Engagement zu tun, mit Willen, mit Begabung und Fleiß. Aber dass wir uns beruflich entfalten können, hängt auch oft von vielen anderen Faktoren ab. Und Armut als Chance heißt hier, dass wir entdecken, dass das so ist. Dass wir ziemlich arm sind und mit leeren Händen dastehen, aber gleichzeitig unglaublich beschenkt werden. Und ich finde, das macht demütig und dankbar. solch eine Einstellung, solch eine Erkenntnis. Wir schauen nicht arrogant auf die herab, die Defizite haben, die vieles nicht haben, weil wir wissen, wir sind auch nur Beschenkte. Diese Dankbarkeit und Demut machen glücklich. Und drittens, arm vor Gott. Es geht auch um unsere Beziehung zu Gott und das heißt vor allem Armut im Geist. Dass wir letztlich auch vor Gott mit leeren Händen dastehen. In uns Menschen, und zwar überall auf der Welt, gibt es diese Sehnsucht, dass mit unserem Leben irgendwann mal alles gut wird. Ja, dass wir Bedeutung haben über den Tod hinaus, dass unser Leid, unsere Schuld irgendwann überwunden sein werden und dass wir irgendwann dort ankommen, wo wir hingehören, nämlich zu Gott. Dort ist unsere Heimat. Und nahezu alle Kulturen und Religionen sagen, und dort gilt es, dass wir das durch eigene Anstrengung tun können. Wir können es schaffen, bei Gott ein Zuhause zu finden. Wir können es schaffen, dort anzukommen. Und wir kriegen es auch irgendwie hin, wenn wir uns nur bemühen, dass unser Leben letztlich gelingt, auch in Ewigkeit. Ne? Im Islam zum Beispiel, da gibt es die 5 Säulen, die man befolgen muss. Im Buddhismus ist es Meditation. Wenn man richtig meditiert und sich in diesem Leben anstrengt, dann hat man nach dem Tod eine andere Daseinsform. Und im Judentum ist das schon anders. Im Alten Testament werden schon andere Töne angeschlagen, aber auch da gibt es so die Tendenz, wenn wir die 613 Gebote der Tora, des Gesetzes befolgen, ja, dann sind wir vor Gott gerecht. Das Christentum ist radikal anders und dreht den Spieß um. Im Christentum heißt es, und gerade Paulus hat das betont, wir können nichts, aber auch gar nichts tun, um uns Gottes Liebe zu verdienen. Nichts. Wir sind in keiner Weise in der Lage, durch gute Werke Gott zu beeindrucken. Auch nicht durch Bekehrung, auch nicht durch Glauben, auch nicht, dass wir hier uns versammeln in der Gemeinschaft und uns einbringen. Wir können Gottes Liebe nicht verdienen. Sie gibt es nur als Geschenk. Nur als Gnade oder gratis. Den Himmel gibt es nur gratis. Oder gar nicht. Und Jesus macht das deutlich, wenn er sagt, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, könnt ihr das Himmelreich nicht empfangen. Und wir wissen ja, wie Kinder auf Geschenke sind. Die warten darauf, wann gibt's Geschenke? Und wenn sie Geschenke haben, auspacken und dann damit spielen. Kinder denken gar nicht daran, dass sie sich diese Geschenke irgendwie verdienen könnten. Und darum geht es. Zu wissen, hey, ich bin arm vor Gott. Ich habe nichts, kann nichts vorbringen. Aber muss ich auch nicht, weil er mir seine Liebe schenkt. Komme zum Schluss, liebe Freunde. Glücklich zu nennen sind die, die arm sind im Geist. Glück und Armut passen für uns nicht zusammen und das bleibt auch anstößig, diese beiden Worte miteinander in Beziehung zu setzen. Aber vielleicht haben meine Ausführungen ja gezeigt, dass manche Facetten von Armut durchaus zu Zufriedenheit und Dankbarkeit führen können. Aber klar, das bleibt anstößig. Und die Bibel fordert uns heraus, Armut zu bekennen im sozialen Kontext, aber auch im emotionalen und ganzheitlichen Sinne. Es bleibt anstößig. Genauso auch die Seligpreisung, die wir in der nächsten Woche bedenken. Auch zynisch, finde ich. Glücklich zu nennen sind die Menschen, die leiden. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ist doch unfassbar. Sag das mal einem Menschen, der so richtig tief im Leid steckt. Du kannst dich glücklich nennen. Ich lade euch ein zu den Gottesdiensten der nächsten Woche. Wir wollen entdecken, was Jesus damit meint. Amen.